Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung. Diesmal sprechen wir über Sunless Skies und mit wem könnte ich besser über den Nachfolger von Sunless Sea, unserem Spiel des Jahres 2015, sprechen, als mit Jochen Gebauer, der quasi diesen Titel damals mit mir unisono verliehen hat. Hallo Jochen.
Oh, Captain, mein Captain.
Ja, ist diesmal nicht so, also nicht so ganz Captain-nickisch, weil man lässt jetzt die Schiffe hinter sich und man hat eine fliegende Lokomotive.
Ja, also ich werde also vom Captain eines Unterseebootes, werde ich zu Lukas, dem Lokomotivführer.
Sozusagen, genau. Also ursprünglich warst du ja Captain eines Schiffes, dann eines Unterseebootes und jetzt wirst du zum Lokomotivführer. Aber bevor wir die Menschen weiter verwirren, erzähle ich ihnen ganz kurz, worum es überhaupt geht. Also Sunless Skies ist tatsächlich der Nachfolger von Sunless Sea, Sie haben es schon gehört. Das ist eine etwas eigenartige Mischung aus einem Survival Roguelike mit einem gehörigen Zusatz an, ich würde fast sagen Visual Novel. Also sehr textlastiges Spiel, genau wie sein Vorgänger. Ebenfalls hervorragend geschrieben. Das Ganze spielt in einer völligen Parallelwelt. Sunless Sea, da war es noch so, dass London, unser London sozusagen, auf einmal von der Erdoberfläche in eine unterseeische Höhle verbannt wurde. Jetzt hingegen ist auf einmal London über die Wolken gewandert. Ja? Und man startet diesmal aber gar nicht in London, sondern in New Winchester. Und in diesem neuen Welt über den Wolken ist dort ein Sky Captain, also der Führer einer raketengetriebenen Lokomotive.
Also bin ich doch ein Captain.
Ja, so gesehen, ja. Ich weiß nur nicht, ob man bei uns noch einen Lokomotivführer als Captain bezeichnen würde. Und als solcher jedenfalls düst man da durch die Gegend, man entdeckt neue Städte, man muss seine Ressourcen schonen, man muss Kämpfe ausfechten, aber man muss vor allem weiterhin viele schöne Geschichten lesen. Das ist der grobe Überblick. An dieser Stelle übrigens gleich noch der Hinweis, bevor ich es wieder vergesse, das Spiel ist nur auf Englisch erhältlich und bislang nur für PC gespielt, habe ich es dementsprechend auf PC.
Okay, kurz der Einfachheit halber vielleicht sowohl für mich, damit ich mir vorstellen kann, ob es sich immer noch genauso spielt wie der Vorgänger, als auch für die Menschen, die den Vorgänger nicht kennen. Man steuert das Ganze, also man steuert, nehme ich an, wieder so ein stilisiertes, in dem Fall eine stilisierte Himmelslokomotive aus einer Vogelperspektive in Echtzeit über eine Welt. Dann tauchen auch in Echtzeit, werden wir bestimmt noch kurz dazu kommen, wie das Kampfsystem funktioniert, tauchen in Echtzeit Gegner aus. Man erkundet in Echtzeit diese Welt, von der am Anfang nur sehr, sehr wenig zu sehen ist, und in dieser Welt entdeckt man dann neue Geschichten, indem man zum Beispiel in andere Häfen einfährt und sich dort durch Menüs klickt, beziehungsweise Dinge, die man halt auf hoher See oder eben in hoher Wolkensee entdeckt, wie Schiffswracks und so weiter. Aber das Ganze steuert sich immer noch in Echtzeit aus der Vogelperspektive und man gibt dann halt seiner stilisierten Lokomotive halt Befehle, wie nach links lenken, nach rechts lenken, feuern und so weiter.
Richtig, genau. Das ist eine Echtzeitsteuerung. Man steuert die Lokomotive direkt, Top-Down-Perspektive. Das kann man mit Tastatur machen. Das Spiel hat jetzt, gefühlt für mich zumindest neu, kann sein, dass sie das später auch schon in Sunless Sea reingepatcht haben, auch noch eine Gamepad-Unterstützung, die an sich ganz nett ist, weil es ist recht angenehm spielbar mit Gamepad, insbesondere der Teil, wo man mit seiner Lokomotive dort dann eben durch diese Welten tuckert. Die Gamepad-Unterstützung ist aber wie vieles an dem Spiel fehlerhaft. Also es gibt Situationen, da kommst du mit dem Gamepad ums Verrecken aus bestimmten Menüs nicht mehr raus oder in bestimmte Menüs nicht rein. Und dann musst du das deaktivieren, bevor du die Maussteuerung wieder übernehmen kannst. Also andere Spiele heutzutage erkennen einfach automatisch, welches Steuerungsmodell du gerade anwenden möchtest und können einfach on the fly umschalten. Sunless Skies kann das nicht. Da musst du jedes Mal ins Optionsmenü gehen und sagen, so, jetzt möchte ich bitte wieder die Maus benutzen, weil ich mich hier gerade in einem Menü befinde, aus dem ich offensichtlich nicht mehr rauskomme. Und dann wechselst du auf Maussteuerung, gehst aus dem Menü raus und wechselst dann wieder zurück aufs Gamepad, wenn du mit Gamepad weiterspielen möchtest. Einer von durchaus nicht wenigen Bugs in dem Spiel, die auch dazu geführt haben, dass ich es nicht ganz durchgespielt habe.
Okay, das habe ich schon im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, dass die Bugs, die sich durchs ganze Spiel bei dir ein bisschen gezogen haben, wahrscheinlich auch wie ein roter Faden uns durch diese Wertschätzung führen würden. Was mich aber als allererstes mal interessiert ist, Sunless Sea war ja unser Spiel 2015. In Folge 39, glaube ich, haben wir das dezidiert besprochen. Ich bin jetzt ja auch ein Liebhaber von gut geschriebenen Geschichten, auch durchaus wie in diesen Spielen den Geschichtsfragmenten, weil es eben gar keine übergeordnete Storyline, keinen übergeordneten Plot eigentlich gibt, so habe ich es zumindest auch bei Sunless Skies gelesen, sondern sehr viele fragmentartige Geschichten, die sich dann zu einer bizarren, skurrilen, aber in sich stimmigen, fremdartigen Welt zusammenfügen, bisschen Lovecraft-Einflüsse, bisschen sehr, sehr britisch angehaucht, das Ganze sehr, sehr dunkel, sehr, sehr schwarzhumorig. Mir hat das im Vorgänger unglaublich gut gefallen. Ich lese sowas gerne, ich mag diese fragmentarischen Erzählungen, wo mir bei jeder Begegnung wieder was Neues, was Absonderliches und so weiter passiert. Allerdings denkt man jetzt, dann müsste ich doch loslaufen, war ja unser Spiel 2015, ich mag sowas, müsste doch loslaufen und ich müsste hier mit dir sitzen und müsste Sunless Skies auch gespielt haben. Wir müssten hier bei einem Sonntagspodcast sitzen. Alleine, ich habe dort drauf geguckt, ich habe mir Screenshots angeguckt, ich habe mir Trailer angeguckt, das ganze Spiel war ja lange im Early Access und für mich wirkte es extrem wie mehr vom Selben und mehr vom Selben wollte ich nicht. Ich wollte dann schon ein bisschen eine Weiterentwicklung. Wie ist mein Eindruck? Ist es einfach nur mehr vom Selben, wie es ausgesehen hat?
Größtenteils ja. Das hat sich schon weiterentwickelt. Die Kämpfe sind jetzt dynamischer. Du hast jetzt vor allem die Fähigkeit, so nach links und rechts so einen kleinen Dash mit deiner Lokomotive zu machen und dadurch kannst du dann Geschossen ausweichen. Das ist sehr angenehm. Die Kämpfe sind halt insgesamt netter. Also die Lokomotive ist mit so einer Projektilwaffe ausgestattet. Du kannst die dann auch upgraden, kannst andere Waffensysteme einbauen. Du kannst dann hinterher zum Beispiel die Größe deines Lagerraumes erweitern. Das ist ganz wichtig, damit du viel Zeug hin und her transportieren kannst. Damit verdienst du dann Geld, kannst auch mehr Treibstoff mitnehmen, damit dann länger unterwegs sein und. Und diese Waffensysteme zum Beispiel und auch die Kämpfe mit den Gegnern, das spielt sich einfach ein bisschen fluffiger, weil diese Lokomotive ein bisschen besser manövrierbar ist. Das war früher so ausrichten, schießen und jetzt ist es wenigstens so ein bisschen ausweichen, schnell rumfahren, schnell drehen, schießen. Es ist immer noch ein bisschen hakelig, die Kämpfe sind immer noch kein Highlight, aber das ist besser. Und ansonsten haben sie dem Spiel halt hier und da immer viele Sachen hinzugefügt, mal besser, mal schlechter. Besser zum Beispiel ist, du kannst jetzt wieder verschiedene Offiziere auf deiner Lokomotive bestimmen, ne, einen Navigator und sowas. Und das sind alles Figuren mit eigenen Hintergrundgeschichten, die bringen alle eigene Quests rein mit, die auch wieder relativ cool sind. Im Vorgänger konntest du aber immer nur einen davon mitnehmen und die anderen musstest du dann stehen lassen, bis du diese Questreihe abgeschlossen hattest, dann wurde der Platz frei und dann konntest du den nächsten aufsammeln. Jetzt kannst du zum Beispiel mehrere Offiziere, also immer alle einsammeln und einen davon kannst du immer nur aktiv haben, die dann verschiedene Boni mitbringen. Aber so musst du dann halt nicht irgendwie eine Questreihe abschließen und dann, wo war denn der andere Typ, den wollte ich eigentlich auch noch spielen und solche Geschichten. Das sind, in dieser Hinsicht gibt es eine ganze Reihe von so ein paar kleinen Verbesserungen. Es gibt aber auch Verschlechterungen und das ist eben insbesondere alles, wo sie versucht haben, sie bieten dir jetzt mehr fürs Geld. Es gibt jetzt zum Beispiel Prospects, das sind so Handelsmissionen. Das ist ein ganz effektiver Weg, in dem Spiel an Geld zu gelangen, weil dann kannst du eine bestimmte Handelsware an einen bestimmten Ort liefern und sie dort für sehr viel Gewinn verkaufen. Und dann gibt's auch noch in jedem Hafen bestimmte Sonderangebote und idealerweise kombinierst du das. Kaufst also diese Ware irgendwo als Sonderangebot ein und verkaufst sie dann an einen Zielort einer dieser Handelsmissionen und machst richtig viel Kohle. Und dadurch kommt so viel beliebige Kleinscheiß-Missionerei in das Spiel rein, wo früher eigentlich fast alles mit Storys verknüpft war. Und die zweite Neuerung, die eigentlich meiner Meinung nach ein Rückschritt ist, es gibt jetzt 4 Welten zu erkunden und nicht nur die eine Karte. Und das führt allerdings dazu, dass jetzt ungefähr so, ich würde sagen 7 bis 10 Häfen, nennen wir es mal so, angelaufen werden können pro Karte, die aber jeweils ungefähr dann so groß sind wie so eine Sunless Sea-Karte insgesamt. Das heißt, viel mehr leerer Raum, viel mehr herumgedoktor, bis du tatsächlich dann auch alle Anlaufstellen gefunden hast. Und am Anfang ist das sozusagen vielleicht noch eine tatsächlich sinnvolle Erweiterung, weil das Spannende ist ja so rumtuckern im Nichts. Das ist ja alles mit so einem Fog of War bedeckt und du deckst die Karte nach und nach auf und reichen meine Vorräte noch, finde ich noch rechtzeitig einen Hafen. Aber sobald du das dann gefunden hast und dann fährst du diese Handelsmission ab, weil du willst ja Geld einsammeln, dann ist es auch noch viel mehr als früher. Das war in Sunless Sea schon scheiße und es ist jetzt noch viel schlimmer. Ein elendiges Rumgetucker durch bekannte Regionen, wo eigentlich keine Gefahr mehr lauert und es zieht sich dann ewig, diese Downtime zwischen diesen Geschichten, um die es dir eigentlich geht. Und das wurde dann teilweise sehr, sehr zäh.
Das war tatsächlich auch einer der großen Kritikpunkte, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe, den viele Fans des ersten Teils angebracht haben in den Fanrezensionen, die nämlich geschrieben haben, dass sie das, was am ersten Teil schlecht war, nämlich dieser Leerlauf, den du beschrieben hast, wenn man ein bisschen einen Teil der Karte aufgedeckt hat und dann einfach so ein paar Waren von A nach B fährt, um ein bisschen Geld zu verdienen, dass sie den Teil genommen haben und noch viel, viel schlechter gemacht haben. Also das Schlechteste vom ersten Teil. They took the bad and made it worse, hat einer geschrieben. Und das hinge auch damit zusammen, dass man nicht, kannst du das bestätigen, in irgendeiner Form den Antrieb der Lokomotive upgraden kann. Das heißt, die wird auch nie schneller. Ist das richtig? Das schreiben viele Leute. Das wäre sehr dumm.
Ja, noch schlimmer. Im ersten Teil, in Sunless Sea, gab es ja diese Boost-Funktion. Du konntest da, glaube ich, Shift gedrückt halten und dann fuhr dein Schiff schneller, hat dafür aber auch schneller Ressourcen verbrannt. Und wenn du wusstest, wo du hinfährst und wie viel Ressourcen du brauchst, um mal bei diesem Hafen anzukommen, war das eine coole Möglichkeit, um zu sagen, jetzt beschleunige ich diese Reise. Und ich weiß nicht genau warum, ich würde ehrlich gesagt vermuten, aus Performancegründen wurde das gestrichen. Weil das Spiel hat grundsätzlich Performance-Probleme, die ein Spiel, das so aussieht, auf einem System wie meinem auf gar keinen Fall haben sollte. Es ruckelt immer mal wieder und du weißt nicht, warum. Ich vermute, die Engine, die sie da gestrickt haben, wir haben in unserer großen Folge schon über die Eigenarten dieser Engine gesprochen, die so ein bisschen wirkt, als hätten sie das zugrunde liegende Browserspiel, also beide Spiele gehen auf ein Browserspiel namens Fallen London zurück, zu so einer Standalone-Engine umgemodelt. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo auch die Hintergründe aufwendiger geworden sind, das Spiel sieht schon deutlich schöner aus, stößt die an ihre Grenzen und deswegen können sie es nicht erlauben, dass deine Lokomotive jetzt auch noch schneller fahren kann, weil dann wahrscheinlich ihr Ding noch mehr ins Stottern gerät. Und das alles zusammen, das ist wirklich schön auf den Punkt. Das, was schon im Vorgänger nicht toll war, haben sie hier jetzt sozusagen zu einem meiner Meinung nach richtigen Problem eskaliert.
Apropos Engine übrigens, wenn ich mir Trailer angucke und ich habe ganz, ganz, ganz kurz mal reingespielt, also das Tutorial tatsächlich, wo man so ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht wird. Und insbesondere aber, wenn ich mir Trailer angucke, wenn ich mir Videos angucke, wenn ich mir Screenshots angucke, das Ding soll jetzt irgendwo im Weltraum über den Wolken spielen. Das heißt ja Sunless Skies und nicht mehr Sunless Sea, also auf so einer unterirdischen Meeresoberfläche, Schrägstrich U-Boot, Schrägstrich Schiff, wie auch immer. Ich glaube, das U-Boot kam dann tatsächlich im Add-on von Sunless Sea dazu, aber das hatte halt so diesen ganzen Lovecraft und man weiß nicht, was unter der Meeresoberfläche ist, Charme und so weiter, der sich natürlich auch in den Geschichten wieder gespiegelt hat. Aber hier gucke ich drauf und das sieht immer noch aus wie Sunless Sea. Das sieht nicht nach Skies aus. Das sieht nicht aus, als wäre ich irgendwo in einem Weltall über den Wolken, wo auch immer in der Atmosphäre unterwegs. Das sieht immer noch aus wie Sunless Sea mit irgendwie ein bisschen anders, mit ein bisschen anderen Texturen und mit ein bisschen anderen Assets und überhaupt nicht irgendwie nach Wolkenkuckucksheim. Ist das auch der Engine geschuldet? Beziehungsweise ist das auch dein Eindruck?
Also das ist auch mein Eindruck. Das wird nach hinten raus ein bisschen weniger schlimm. Also diese erste Welt, The Reach, die sieht wirklich, also da denkst du wirklich sehr häufig, das sieht immer noch aus wie ein Ozean, Freunde. Nach hinten raus, wenn du dann nach Albion kommst, da ist dann London zum Beispiel, wo du dann, da sind dann auch Wolken und unter dir sind so Ruinenstädte und sowas oder riesige Industrieanlagen. Das sieht dann tatsächlich ein bisschen mehr so aus, als ob du über den Wolken fliegst. Ich weiß nicht, ob das ein Engine-Problem ist, weil die Engine an sich so mehrere scrollende Ebenen, früher hätte man Parallax-Scrolling dazu gesagt, schon schön darstellt. Und mit diesen Wolkeneffekten wird es dann auch ein bisschen besser. Das ist gefühlt vielleicht auch so ein Art-Design-Ding, dass sie sich vielleicht dann doch nicht so weit von der Anmutung entfernen wollten. Vom Himmel ist man ja auch gewohnt, dass er halt blau und sonnenhell ist und das Spiel will natürlich diese düstere Atmosphäre behalten und dadurch, dass alles so abgedunkelt wird, bekommt es wahrscheinlich dann eben auch wieder eher diese Ozean-Ästhetik. Also das ist, glaube ich, wenn überhaupt ein Art-Design in Anführungsstrichen Problem, vermutlich vorsätzlich. Aber es wirkt teilweise wirklich immer noch sehr, als ob man eher durch einen Ozean fährt, nur dass man jetzt eben keine Bugwelle mehr hat.
Ja, ich nehme halt auch an, dass das so ein bisschen bei den Reviews, die jetzt kritischerer Natur sind von Spielern des ersten Teils, dass das so ein bisschen zu dem Gesamteindruck beiträgt, dass man hier zu viel desgleichen bekommt, der ja auch so ein bisschen mein diffuser Eindruck vom Draufgucken und ein bisschen was drüber lesen und so weiter war, wo ich gedacht habe, oh, gibst du jetzt das Geld aus und investierst du jetzt die Zeit in was, was wirklich so extrem 1:1 nach dem Vorgänger aussieht, dass ich dann denke, ich glaube, ich habe das schon mal gespielt. Ist das so? Also ich meine, letztlich läuft das ja dann ein bisschen auch auf die Geschichten insbesondere hinaus. Das ist ja die große Stärke, die skurrilen, absonderlichen, besonderen, toll geschriebenen, teilweise mit großartigen Dialogen versehenen Geschichten, die es im ersten Teil zu entdecken gab. Jetzt wäre halt die Sache, wenn das alles, was wir jetzt beschrieben haben, nicht so richtig herausragend ist, das Art-Design sehr an den ersten Teil erinnert, teilweise sie noch Schwachstellen zu richtigen Problemen eskaliert haben, ist denn wenigstens der Kern, sind denn wenigstens die kleinen Geschichten mindestens genauso großartig wie im Vorgänger?
Also die Geschichten insgesamt sind immer noch einen ganzen Kopf besser als fast alles, was man sonst liest in Computerspielen. Also es ist nach wie vor hervorragend. Ich hatte so das Gefühl, die Anzahl der Highlights der Geschichten, wo ich gedacht habe, oh, ist das geil, war nicht so hoch wie in Sunless Sea. Das ist ein bisschen schwierig, dann immer auseinander zu klamüsern. Ist das so ein Gewöhnungseffekt, weil ich jetzt inzwischen, ich habe auch zumindest in das Add-on einige Stunden reingespielt damals, also relativ viel schon erlebt habe mit diesem Spiel und mit seiner Welt und das deswegen nicht mehr so viel mich überrascht und begeistert oder ob es wirklich schwächer ist. Aber es ist halt immer noch toll, es hat immer noch fantastische Geschichten zu erzählen. Der neue Story-Überbau, also wenn du so willst, übergreifende Rahmenhandlung des ersten war ja so ein bisschen, kann man aus dieser Untersee entfliehen, aus dieser ewigen Dunkelheit. Und in diesem Falle gibt es auch so einen Rahmen, da geht es eher darum, dass jetzt auf einmal die Königin von England, in diesem Falle Her Eternal Majesty, lässt überall Lebenszeit abbauen. Also Lebenszeitstunden sind eine tatsächliche physische Ressource in dieser Welt, die überall abgebaut wird. Und mit dieser Grundidee machen sie so viel, dass jetzt auf einmal Lebenszeit, also diese Stunden sozusagen, als eine Art Handelsware existieren. Da gibt es dann Arbeitswelten, die mit dem Einsatz von diesen abgebauten Stunden in einer eigenen Zeitblase existieren und Arbeiten, die sonst einen Monat dauern würden, in einer Woche verrichten. Aber tatsächlich schuften dort sklavenartig gehaltene Arbeitskräfte halt trotzdem innerhalb dieser Blase für sie über Jahre hinweg und kommen halt raus, und das ist nur ganz wenig nicht Zeit vergangen, aber sie sind alte Leute. Du kannst dann da auf so eine Firmenführung gehen, wo dir dann diese Welt wie in so einer Propagandavorstellung erstmal dargestellt wird, bevor du hinter die Fassade blicken kannst und. Und da sind wirklich, also alleine diese nette kleine Idee wird in so vielen Facetten ausgearbeitet, dass das echt toll ist. Es ist auch sprachlich nach wie vor wirklich hervorragend. Wir haben in der großen Folge dafür ja auch schon sehr lange drüber gesprochen. Also auch mit welch einer Brillanz da manchmal Attribute gesetzt werden. So das Standardding ist ja, dass das Spiel dich immer begrüßt mit Welcome, delicious friend. Und allein dieses Wort delicious, ja, was ja einerseits so tatsächlich du bist so ein toller Typ, aber andererseits hat es ja auch diese Konnotation, dass du lecker bist und vielleicht gefressen werden könntest. Und in dieser Welt, die so eine Mischung aus Steampunk und Lovecraft-Horror oder Horror allgemein ist, hat es halt automatisch so einen super schönen Doppelklang. Und in der Hinsicht ist es nach wie vor wirklich, wirklich gut, nur für mich nicht ganz so dicht gestellt mit Geschichten, die ich als herausragend empfunden habe.
Oh, apropos Lebenszeit, noch eine Frage, die vielleicht auch den einen oder anderen interessiert. Du hast jetzt am Anfang gesagt, es ist ein Rogue-like, und so kann man es durchaus auch grundsätzlich mal bezeichnen, denn am Anfang wählt man dann ja seinen Captain aus. Ich nehme an, es gibt wieder verschiedene, zumindest ein paar rudimentäre Auswahlmöglichkeiten, die man am Anfang treffen kann. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Spielziele, die man für seinen Captain festlegen kann, aber das Spiel basiert ja schon darauf, dass man mehrere Anläufe übernimmt, so wie man es eben aus den Rogue-likes kennt. Jetzt war es allerdings bei Sunless Sea so, dass es für ein Roguelike durchaus auf der sehr, sehr, ich würde jetzt mal sagen, moderaten Ebene angesiedelt war. Also es war nicht wie so ein FTL zum Beispiel, dass das mal davon ausgeht, dass du das ganze Ding 25 Mal oder so neu startest, um irgendwann das Ende zu sehen, sondern das war eher so auf der, am anderen Ende des Spektrums angesiedelt. Also da konnte man auch mit 2 oder 3 Anfängen oder Durchläufen durchaus seinen Spaß haben und ist jetzt mein Anführungszeichen durchspielen beziehungsweise sehr weit spielen. Wie ist das hier?
Ja, das hat nach wie vor eine sehr, sehr starke Eskalation von relativ schwierig zu sehr einfach. Sogar jetzt natürlich noch mehr, weil ich im Grunde genommen das Spiel schon kenne. Bei Sunless Sea war es natürlich noch viel mehr so, man musste erstmal lernen, wie funktioniert das. Ne? Also dein Schiff hat hauptsächlich zwei Ressourcen, nämlich Treibstoff und Essensvorräte für deine Crew. Geht dir eines davon aus, bist du tot, mehr oder minder. Ne? Also wenn dir das Essen ausgeht, kannst du auch noch anfangen, deine Crewmitglieder zu kannibalisieren und so weiter und so fort. Beziehungsweise es gibt dann noch die Ressource Terror. Wenn du zu lange auf See oder in diesem Fall in den Wolken unterwegs bist, dann drehen dir die ganzen Leute durch. Das sind so alles Möglichkeiten, die dazu führen, dass du stirbst. Und wenn du das im normalen Modus spielst, gibt es einen Permadeath. Das heißt, du fängst dann wieder komplett von vorne an, darfst aber ein paar Ressourcen aus dem vorherigen Durchgang übernehmen. Und ich glaube, ich bin entweder mit dem zweiten oder dritten Captain jetzt dann eigentlich schon sehr schnell in eine Position gekommen, wo ich mich relativ unangreifbar gefühlt habe. Also wenn ich jetzt noch sterben sollte, wäre das nur eigentlich grober Fahrlässigkeit zuzuschreiben. Am Anfang denkst du noch so, oh, da bist du in ein Monster gerannt, das war zu stark, hat dich umgehauen, musst wieder neu anfangen. Oder, oh, da hast du dich zu weit rausgewagt und dann ist dir deine Ressourcen ausgegangen und musst wieder neu anfangen. Und jetzt, das war sehr, sehr schnell, dass ich dann upgegradet habe auf eine neue Lokomotive und die war dann sehr stark, hat sehr viel ausgehalten. Ich laufe in eine unvorhergesehene Gefahr und dann ist Ende, ist sehr stark minimiert. Also du bist dann sehr, sehr schnell an diesem Punkt, wo du dich schon echt wirklich sehr riskant verhalten musst, damit das schief geht. Es gibt übrigens auch zusätzlich, ich weiß gar nicht mehr, ob es das beim ersten auch schon gab, einen Story-Modus. Also wenn du sagst, ich will eigentlich hauptsächlich diese Geschichten erleben, ich will nicht diese Permadeath-Geschichte mit dem Komplett-Reset, das kannst du auswählen und dann kannst du, ich glaube, dann gibt es Speicherpunkte, die dich dann einfach an den letzten Hafen zurücksetzen.
Weil du es gerade angesprochen hast, sag mir doch bitte noch 2, 3 Takte zu den Kämpfen, weil für mich als Spieler, der bei sowas in erster Linie tatsächlich an den Geschichten interessiert ist, es gibt jetzt so einen Story-Modus, aber da komme ich mir tatsächlich immer so ein bisschen wie ein Cheater vor. Also ich spiele diese Story-Modi nicht gerne, auch wenn die eigentlich wie für mich gemalt sind in dieser Sorte Spiel, weil ich mir dann eben, wie gesagt, so ein bisschen Cheater-mäßig vorkomme. So nicht bin ich richtig Gamer-mäßig hier unterwegs. Deswegen spiele ich das dann meistens nicht auf denen und ärgere mich dann häufig bei der Sorte Spiele, wenn die für mich uninteressanten Mechaniken, die ja häufig auch nicht sonderlich ausgereift sind, wie eben die Kämpfe in solchen Spielen, wenn die dann einen überbordenden Anteil annehmen. Das war Gott sei Dank jetzt bei Sunless Sea nicht so. Erklär mir kurz, wie funktionieren die Kämpfe in Sunless Skies und wie prominent sind sie?
Ja, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen übrigens, dass dieser Modus mit Stützrädern wirklich so gewinnbringend ist, weil dieser Teil des Spiels mit dem Rumfahren und sonst irgendwas, der wird ja deswegen nicht kürzer. Und wenn dann auch noch die Gefahr komplett rausgenommen wird oder zu einem großen Teil rausgenommen wird, dann wird es wahrscheinlich noch langweiliger. Die Kämpfe sind im Grunde genommen so, du fährst halt da rum und dann triffst du auf zum Beispiel irgendwelche Weltraumpiraten oder auf irgendwelche Geisterwesen. Das sind alles eigentlich, also alle Gegner im Grunde genommen haben zwei Angriffsvarianten. Die eine Variante ist, dieser Gegner richtet sich aus auf dein Schiff und macht dann so eine Art Kamikaze-Angriff, indem er dich rammt. Das ist gerne so, es gibt so wie eine Art Wale, die Cantankery, die da in den Wolken herumfliegen, / schwimmen, die dann meistens so einen Rammangriff machen und die meisten anderen haben irgendwelche Projektilwaffen, die sie auf dich abfeuern.
Ganz kurz, ich dir unterbreche, aber nur zur Klarstellung auch für vielleicht die Leute, die auch den Vorgänger nicht kennen. Die Kämpfe finden direkt auf der Karte statt. Da wird kein eigener Kampfbildschirm geladen mit taktischen Kämpfen und so weiter, sondern die gehen nahtlos, der Gegner taucht irgendwo auf und dann geht's nahtlos in einen Kampf über, wenn er dich angreift oder du ihn angreifst.
Genau, es sind Echtzeitkämpfe, genau wie beschrieben. Ja, und was du eigentlich machst, ist, du dein Schiff ausrichten, du kannst immer nur nach vorne schießen. Das passiert halt, indem du drehst dich im Uhrzeigersinn mit deinem Schiffchen sozusagen in Richtung des Gegners und dann schießt du, die Projektile sind meistens alle vergleichsweise langsam, das heißt, du musst häufig ein bisschen gucken, in welche Richtung bewegt er sich, musst ein bisschen vorhalten, ein bisschen kompensieren für die Bewegung dieser Gegner. Und dann schießt du da halt drauf, bis sie kaputt sind. Also das ist relativ trivial. Zwischendrin benutzt du diese Ausweichfunktion nach links und rechts, um ihren Geschossen auszuweichen, guckst, dass du dich nicht auf der Karte in eine blöde Sackgasse manövrierst und ab und zu exploitest du auch mal die KI, die relativ fehleranfällig ist und gerne dann auch mal blöd hinter einem Objekt hängen bleibt, in das sie dann reinschießt, während du aber über so einen leichten Winkel aus der Flanke sie trotzdem treffen kannst.
Jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine Frage. Ich kann mir jetzt sehr gut was drunter vorstellen. Und ich würde jetzt gerne ketzerische Frage stellen, beziehungsweise ketzerische Frage, die gerne mal von einer kleinen, aber durchaus feinen Gruppierung von Game-Designern und Game-Theoristen dort draußen gestellt wird. Es gibt zum Beispiel den Keith Bergen, den haben wir schon häufiger mal im Podcast den Namen erwähnt, der halt auch ein relativ bekannter Game-Designer und Theoretiker darüber ist und der sehr gerne diese ketzerische Frage bei storylastigen oder narrativlastigen Spielen stellt: Warum muss das ein Spiel sein? Was gibt es diesem Medium? Warum ist das nicht ein Roman? Warum ist das nicht ein Film? Warum ist es nicht ein Kurzgeschichtenband? Und so weiter und so fort. Warum muss es ein Spiel sein? Funktioniert das als Spiel? Nein, als Spiel ist es doof. Es lebt nur von der Narration und die Narration würde in einem anderen Medium sogar besser funktionieren. Und jetzt haben wir hier so einen Sunless Skies. Und nach allem, was du schilderst, die Kämpfe sind relativ trivial, es gibt relativ viel Leerlauf. Nach relativ kurzer Zeit bist du schon an dem Punkt, wo du dich übermächtig fühlst. Und der eigentliche Grund, das weiterzuspielen, sind die Texte, die du zu lesen kriegst. Und die kriegst du jetzt an einem Bildschirm zu lesen, was auch noch der denkbar ungeeignetste, zumindest die Computerbildschirme, Computermonitore oder Fernseher, die es gibt, wenn man jetzt eine Konsolenversion spielen würde, sofern eine existiert, die denkbar ungeeignetste Version oder Möglichkeit sind, um längere Texte zu konsumieren. Also wäre jetzt meine Frage, muss das ein Spiel sein? Wäre das nicht als Kurzgeschichtenband oder ähnliches viel besser aufgehoben?
Es wäre nicht viel schlechter aufgehoben, wäre meine Antwort darauf, aber es wäre schon anders. Ich finde, was das Spiel dem Ganzen wirklich hinzufügt, ist natürlich diese Verortung in einer Welt, das Hin- und Herfahren zwischen diesen Häfen, jetzt ungeachtet dessen, welche Tätigkeiten ich da ausführe, das gibt mir schon das Gefühl, also diese Geschichten spielen an einem bestimmten Ort, an den ich vorher gefahren bin, bestimmte Figuren in dieser Spielwelt, denen ich helfen will, denen helfe ich. Ich habe ja so zu einem gewissen Grad noch die interaktive Komponente mit dabei. Ich kann zu einem gewissen Grad ja auch auf den Ablauf von bestimmten Geschichten Einfluss nehmen. Wie im ersten übrigens, manchmal ist auch der Ausgang von einer Art Würfelglück abhängig, weil sehr häufig werden sozusagen Skillproben durchgeführt. Du hast vier Charakterattribute und je nachdem, wie die geskillt sind, geht das dann gut oder schlecht aus. Also in der Hinsicht ist es immer noch nicht mit einer herkömmlichen linearen Erzählung vergleichbar. Es wäre anders. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wirklich so erheblich viel schlechter wäre, aber anders.
Dann schreiten Sie doch mal zum wertschätzenden Aspekt. Ich nehme ja an, da tauchen jetzt wieder die eingangs schon erwähnten Bugs eine Runde auf. Zumindest hast du in den Vorgesprächen, beziehungsweise wenn wir uns im Skype darüber unterhalten haben, gerne mal sowas gesagt, wie dass das für ein Release-Spiel eigentlich echt zu buggy sei.
Ja, und vor allem immer noch, also das Spiel ist ja jetzt schon vor Wochen erschienen und ich habe sehr häufig zwischendrin Pausen eingelegt und hatte immer auch dann so ein bisschen die Hoffnung, weil zwischendrin durchaus Patches erschienen sind, okay, jetzt spielst du weiter und irgendwann funktioniert es dann. Aber bis heute ist diese Gamepad-Steuerung immer noch defizitär und teilweise einfach kaputt. Also da gibt es Menüs, da kommst du mit dem Gamepad nicht raus und wenn du auf Maus wechselst, erscheint auf einmal ein Button, der dir erlaubt, dieses Fenster zu verlassen. Warum auch immer das noch nicht gefixt wurde. Es hat, wie gesagt, immer noch Performance-Probleme und ich habe jetzt aufgehört, es zu spielen, als ein Bug alle tatsächlichen physischen Orte von meiner Karte getilgt hat. Ich bin dann irgendwo hochgefahren, gibt's Titania. Titania ist eine Stadt, die in so einer riesigen Blume angesiedelt ist. Und die wird die ganze Zeit bedroht von Schwärmen von Chorister Bees. Das sind so merkwürdige Bienenschwärme, die dort existieren. Und dann war die auf einmal weg und ich dachte so, oh krass, die haben die Stadt ausgelöscht. Da verändert sich die Spielwelt voll. Und dann fuhr ich weiter und die nächste Stadt war auch weg. Und ich so, boah, die Bienen sind voll abgegangen. Und dann fuhr ich weiter rum und stellte fest, alles ist weg. Und dann musste ich halt das Spiel verlassen und neu starten. Und Gottlob hat sich der Spielstand dann wiederherstellen lassen. Aber das war mir dann irgendwann zu blöd. Also es ist nach wie vor viel zu fehlerbehaftet. Und dementsprechend gibt's an dieser Stelle deswegen auch erstmal gar keine Empfehlung. Weil es ist zu buggy, um es zu empfehlen. Punkt. Sollte sie das jemals beheben, ist es leider immer noch ein Rückschritt im Vergleich zu Sunless Sea, weil, wie gesagt, also sehr viele Elemente des Spiels, die eigentlich reduziert gehört hätten, wurden ausgebaut und machen es insgesamt zu einer schlechteren Spielerfahrung. Es ist für mich auch nicht ganz so faszinierend von der Erzählung. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich inzwischen auch einfach zu viel davon gelesen habe, aber es ist halt für mich einfach insgesamt nicht so ein gutes Paket. Aber wenn es denn dann mal funktioniert, dann kann man das tatsächlich eventuell mal in einem Sale mitnehmen, weil die Geschichten halt nach wie vor so cool sind. Und es tut mir echt im Herzen weh, weil Fail Better Games, da, der Entwickler, die machen so so geile Sachen mit ihren Geschichten. Das ist so fantasievoll und so originell und es ist so erfrischend, das zu erleben in diesem See aus Mittelmäßigkeit, die Spieleerzählungen häufig darstellen, dass ich denen wirklich nur das Beste wünschen möchte. Aber Sunless Skies im aktuellen Zustand, Finger weg.
Oh boy, oh boy.
Ja, ja. So leid es mir tut. Ansonsten, wie gesagt, dieser Survival-Aspekt ist viel Ressourcenmanagement, aber es ist schon aufregend, ja, diese Welten zu entdecken. Sie lassen sich dann auch neue Sachen einfallen. Hinterher gibt es dann in Eleutheria, das ist eine Welt, die ist der Dunkel, ne, so mit so ein bisschen die Welt der Toten. Und dann normalerweise hast du einen Scout, das ist am Anfang eine Fledermaus, die du dann losschicken kannst, die kann dann entdecken, was so in einem gewissen Umkreis um dein Schiff herum ist. Und die zeigt dir dann auch an, hier, da vorne ist ein sicherer Hafen zum Beispiel. Und dort wird das immer nur aufgedeckt als so ein Standardsymbol. Das heißt, du weißt, da ist was, aber du weißt auf einmal nicht mehr genau, oh, da ist ein Hafen. Die Häfen sind halt vorher immer klar angezeigt, alles andere wird auch sonst immer nur als Fragezeichen angezeigt, aber da wird dir das auf einmal weggenommen. Und es ist auf einmal so, fuck, jetzt muss ich aber schnell sehen, dass ich irgendwie trotzdem den Hafen finde, bevor mir hier meine Vorräte ausgehen. Und dann tuckerst du da so durchs Dunkel und jedes Mal, wenn du dann irgendwo wieder neue Geschichten erlebst und so, das ist alles geil. Das ist auch die Musik. Ich fand diese Seefahrer-Ästhetik der Musik im ersten Teil viel geiler. Jetzt hat es eher so ein bisschen so einen Western-Anstrich, ne? Auch in Verbindung mit den Lokomotiven. Das wird dann auch entsprechend instrumentiert. Ist nicht ganz so meins wie das im ersten Teil, ist aber immer noch super schön, super atmosphärisch. Mag auch immer noch das Art-Design und so. Also in der Hinsicht schlechter, aber immer noch sehr gut. Aber wie gesagt, also ich bin über so viele technische Probleme gestolpert insgesamt, dass ich einfach kategorisch sage, nee, das kann man nicht empfehlen im Moment.
Das passt ja auch so ein bisschen zur jüngeren Geschichte des Entwicklers von Fail Better Games. Die wurden ja von einem ihrer Gründer und dem Erfinder von dem Fallen London, also von dem Browser-Spiel, auf dem das alles so ein bisschen basiert, mit dem das alles angefangen hat, Alexis Kennedy, der ist nach Sunless Seas weggegangen von Fail Better, hat unter anderem als Freelance-Autor für BioWare dann gearbeitet und anscheinend nach allem, was man gelesen hat, habe sich das Sunless Skies, also der Nachfolger, jetzt im Early Access so schlecht verkauft, dass sie auch tatsächlich Leute entlassen mussten letztes Jahr. Und das passt so alles auch mit den Bugs und so weiter. So ein bisschen zumindest in eine Narration, die ich jetzt nicht sagen würde, so ist das jetzt, aber es die Mosaiksteine bilden so ein Gesamtbild von irgendwie so einem Studio, das nicht so recht weiß, wo es hin soll, weil vielleicht auch einer der wichtigen kreativen Köpfe nach dem Vorgänger gegangen ist und jetzt mehr oder weniger so ein bisschen vor sich hin driftet, um in dieser Bildsprache des Spiels zu bleiben und am Ende sowas gemacht hat, was dann wirklich more of the same ist und was dann vielleicht tatsächlich ein bisschen auch zu wenig insgesamt ist.
Ja, so ein bisschen wie mit Troika, ne? Damals Vampire Bloodlines gemacht, war fantastisch, aber halt extrem buggy. Und dann waren sie auf einmal platt. Ist halt echt so schlimm mit so Studios, wo du denkst so, mein Gott, wieso wächst und gedeiht es nicht dort, ja, sondern an anderer Stelle. Also, das ist echt tragisch sozusagen, weil gerade nach Sunless Sea hatte ich eigentlich mir gewünscht, dass Fail Better sozusagen aufbricht zu, weißt du, größerem, besserem, tollerem. Und jetzt hat man das Gefühl, es tritt auf der Stelle und ist unterm Strich schlechter geworden und es würde einen jetzt nicht komplett wundern, wenn entweder noch kleinere Brötchen gebacken werden müssen oder wenn es die dann irgendwann zerreißt, was halt echt ein Verlust wäre.
Ja, schade drum. Also da dachte man wirklich so ein, weißt du, das könnte so ein bisschen das neue Irrational, hießen die so von Ken Levine? Verwechsel ich die gerade? Genau. Das könnte so ein bisschen das werden, weißt du, wenn die ein bisschen größer werden, dass sie sich dann an spielerisch noch anspruchsvollere narrative Spiele widmen, weil sie so viel zu erzählen haben und dann geht eben der eine kreative Kopf weg und dann kommt jetzt eben so ein Sunless Skies dabei raus, das anscheinend technisch nicht in so einem tollen Zustand ist und wo anscheinend auch so ein bisschen, auch bei der ganzen spielerischen Weiterentwicklung, die Kreativität völlig auf der Stelle tritt und eher das Spiel an sich noch schlechter wird. Ach, schade drum. Aber vielleicht ja, reißen sie das Ruder ja noch rum. Boah, ich bin heute voll in der Schiffskapitänsbildsprache.
Naja, toi, in jedem Falle, meine Damen und Herren, so viel zu Sunless Skies. Euch da draußen vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Und wir hören uns dann demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.